Herzlich willkommen bei Wir müssen reden, dein Podcast für agile Organisationsentwicklung. Hier geht's um Agilität, Führung in komplexen Umgebungen, Teamdynamiken und vieles mehr. Schön, dass du auch diese Woche eingeschaltet hast und los geht's. Einen wunderschönen guten Tag zusammen und an der digitalen Seite wieder der Alex. Hi.
Hallo, grüß euch.
Und Martin wieder aus München mit live dabei hier. Hallo. Einmal zur Hirnrinde und zurück, das ist das Motto hier dieser Dreier-Kombi. Ich freue mich auf einen weiteren Austausch heute mit dem, finde ich, sehr spannenden Thema Mythos Selbstorganisation. Kann man Selbstorganisation überhaupt machen? Und ihr, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, die den Podcast schon länger kennen, wir haben da, glaube ich, mal ein paar Fragen dabei, dass das doch wieder nicht so einfach ist, wie es sich im ersten Blick ergibt. Denn streng genommen, das ist jetzt unsere These, die wir heute aufstellen, gibt es gar keine Selbstorganisation. Und zur Abgrenzung am Anfang, wir wollen heute nicht über Selbstorganisation im Sinne von Zeitmanagement, Pomodoro-Technik, Selbstoptimierung und so weiter sprechen, sondern wirklich Selbstorganisation im Zusammenhang mit sozialen Systemen, also als ein Phänomen, das man in sozialen Systemen beobachten kann. Und damit fangen wir auch direkt an, wie immer, mit der historischen Einordnung. Alex, das ist dein Metier.
Genau, vielen Dank. Also bevor ich mit meiner klassischen Zeitlinie beginne, möchte ich vorher noch mit einer, sage ich, funktionalen Einordnung beginnen. Also wir sprechen ja wirklich von funktional orientierten Systemen heute, also im Rahmen dieses Podcasts. Und die sind ja eigentlich, könnte man sagen, lebende oder Leben voraussetzende Systeme. Also das ist auch unser Fokus. Und streng genommen können ja Leben oder Leben voraussetzende Systeme ja nicht mit sich selbst, also ohne Umwelt organisieren, also das ist so diese These dahinter. Und historisch gesehen haben wir dann die Frage gestellt, wann wurde diese Art der Selbstorganisation, also quasi ein lebendiges System, ein biologisches System oder ein soziales System organisiert sich, erstmals beschrieben, wahrscheinlich beobachtet natürlich, seitdem es Menschen gibt. Und da ist mir ein Arzt untergekommen, aus Frankreich, der Arzt und Physiologe, Claude Bernard, und der hat eine Beobachtung gemacht und hat sie niedergeschrieben und hat sie genannt Fixité du Milieu Intérieur, also die Stabilität der inneren Umgebung. Und was er da gemacht hat und was er so gesehen hat, dass der erste ist natürlich, was auf die Idee gekommen, dass es für ein Tier, also für ein Lebewesen, tatsächlich zwei Umgebungen gibt. Ja? Nämlich das äußere Milieu, in dem sich der Organismus befindet, und halt das interne Umfeld. Und dieses interne Umfeld hat er als flüssiges Milieu. Also alles, was quasi an Informationen übertragen wird, hat er sozusagen den Flüssigkeiten, wir bestehen ja bei über 80% als Flüssigkeit, zugeschrieben. Also er nennt es dieses flüssige Medium, das durch zirkulierende organische Flüssigkeit. Ja. Das war so das Erste, was ich gefunden habe. Das geht ja schon in Richtung des Begriffes, nämlich der Homöostase. Also wie ich draufgekommen bin bei der Recherche, sollte man eigentlich mal über diese Homöostase sprechen. Und der Begriff an sich wurde dann 1947 erstmals definiert, nämlich vom William Ross Ashby. Das war Universalwissenschaftler und auch Kybernetiker, er war Mitglied der Macy-Konferenz.
Ashby kennt man ja, ne?
Ja, ich glaube, der hat diesen berühmten Satz definiert, nur Varietät kann Varietät, also nur Vielfalt kann Vielfalt absorbieren. Genau, wie ist er auf die Idee gekommen? Und der hat 1947 in einer Nervenheilanstalt gearbeitet, und da war ihm halt auch, sage ich mal, dem war ein bisschen langweilig, und hat aus alten Elektronikteilen vom Militär hat eine Maschine gebaut, und den hat er Homöostaten genannt. Und das war sozusagen eine selbstregulierende Maschine, selbstregulierend im Sinne von, sie hat auf Umwelteinflüsse reagiert und hat sich wieder stabilisiert. Das hat er dann auch in einem Buch beschrieben, unglaublich kompliziert, ich habe es zu Hause, viele mathematische Formen. So ist eigentlich dieser Begriff, also die was 1860 der Claude Bernard definiert, also die Stabilität der inneren Umgebung, durch den Begriff der Homöostase ersetzt worden. Und 1956, springe nach 1956, das ist nämlich auch ein interessanter Aspekt, nämlich springe ein bisschen in die Wirtschaft hinein, da hat der Takeshi Ono, der ist ja bekannt, also der Gründervater vom Toyota Production System, ja, hat nämlich den Auftrag bekommen, dass er nach Amerika geht. Ja, dann soll sich mal anschauen, wie da Ford das produziert, General Motors, weil 1956 ist Toyota nicht so gut gegangen. Und seine Idee war halt, mal beobachten, wie machen das die Amerikaner drüben, und da ist halt draufgekommen, okay, die Amerikaner haben einen riesengroßen leeren Markt, wie in Japan, haben ja einen engen, dynamischen Markt, wir brauchen andere Überlegungen, und hat eben den Gedanken der Homöostase mit eingebaut ins Toyota Production System. Also salopp formuliert, war in Amerika galt die Devise, hier muss sich das Blech bewegen, ja, und in Ono sein Gedanke war, dass er Feedbackschleifen einbaut, so wie es halt der Ross Ashby ja beschrieben hat, mit seiner Feedbackschleife 1 und 2, da können wir vielleicht später noch darauf eingehen, dass er quasi den Arbeitern die Möglichkeit gibt, eben in das Fließband einzugreifen. Also quasi, wenn Fehler auftauchen, dass sie sich quasi die Varietät, was das Fließband absorbiert, hereintragt, dass sie es absorbieren können. 1980 haben zwei bekannte oder für uns bekannte Biologen auch mit dem Begriff gearbeitet, nämlich aus einer anderen Brille. Das war der Umberto Maturana und dann Francisco Varela. Und die haben dann gesagt, man sollte eigentlich diesen Begriff der Homöostase durch den Begriff der Homöodynamik ersetzen. Weil, warum haben sie das gemacht? Weil eben wie soll ich sagen, es verdeutlicht einfach mehr das Gleichgewicht durch die stetige Dynamik und kontinuierliche Anpassung. Also Homöostase klingt wie Statik, also wie es bewegt sich nichts, und in Wahrheit ist es eigentlich eine permanente Stabilisierung aufgrund äußerer Veränderungen. Ja. Und das haben sie deswegen vorgeschlagen, und es wurde ja dann auch später so umgesetzt, weil sie das Gesetz der Lebensfähigkeit beschrieben haben. Da kommen wir jetzt schon ein bisschen Richtung Selbstorganisation, also man muss auch das Gesetz der Lebensfähigkeit verstehen. Und das Gesetz der Lebensfähigkeit, ich habe es wirklich ganz kurz zusammengefasst, da gibt es ja ein Buch drüber. Ein lebensfähiges System, also ein Sozialsystem ist ein lebend voraussetzendes System oder ein biologisches System mit einem psychischen System, also solche Systeme sind da genannt, ist einmal grundsätzlich operativ geschlossen, es operiert innerhalb seiner Systemgrenzen, kann aber Informationen sozusagen aufnehmen, konkret Daten mit Sensoren. Das ist also diese Funktion muss sie haben. Und es kann sie verarbeiten in der Feedbackschleife 1, wie es der Ross Ashby beschrieben hat. Das heißt, man kann, Beispiel wäre, eine Katze steht vor einem Feuer, das Feuer ist sehr heiß, die Katze geht einen Schritt zurück. Das ist die Feedbackschleife 1, es findet eine Anpassung statt, ja, ohne dass sich die Katze verändert, ja, dadurch. Also es ist quasi die Standard-Feedback-Schleife 1 bei dieser Homodynamik ist einfach, ich gehe einen Schritt zurück. Ja. Es gibt aber zusätzlich noch eine Feedback-Schleife 2, das ist dann, was wir würden jetzt dazu lernen sagen, ja, also eine Anpassung durchführen. Das heißt, eine Variable, also wir haben ja so ein Set von Variablen, und wenn die überschritten werden, können wir quasi mit den Standardprogrammen, mit den Standardoperationen das nicht mehr ausgleichen. Ja. Und dann kann passieren, dass wir dazulernen. Also dass wir sagen, okay, wir müssen da jetzt in Zukunft anders handeln. Ja. Und der vierte Punkt ist, dass dieses System, dieses lebensfähige System, seine Identität behält. Das heißt, es speichert Erfahrung und kann sich am nächsten Tag daran erinnern. Ja. Und das, also dieses Gesetz der Lebensfähigkeit, das können halt Menschen ganz von alleine. Also viele Sachen laufen bei uns ja über Feedback-Schleife 1 ab. Das ist zum Beispiel die Temperaturregulierung von unserem Körper. Also ich muss nicht permanent meinen Körper sagen, bitte halte mich auf 36,5 Grad, sondern das macht es ganz autonom.
Kannst du noch mal kurz darauf eingehen, bitte, wie, du hast es gesagt, Maturana und Varela haben ja gesagt, man sollte es eher Homöodynamik nennen, richtig, nicht Homöostase. Wenn ich jetzt aber Homöostase nachgucke, also vielleicht auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen, ist ja letztendlich, das ist ja ein Gleichgewichtszustand eines offenen dynamischen Systems. Das heißt, weil dieses System regelnde Prozesse hat, um diesen Status oder dieses System aufrechtzuerhalten. Ja? Was war jetzt die Idee, das Homöodynamik zu nennen? Also welche zusätzliche Dynamik kommt da jetzt noch mit rein? Oder hat dir nur der Begriff dieser Statik nicht gefallen?
Eigentlich genau das, was du beschrieben hast, ist, das Wort kommt dem näher. Ja, es war, sollte einfach nur verdeutlichen, dass eigentlich das ist dieses im Moment Gleichgewicht, was ja ist ja kein Stillstand. Ja,
ja, okay. Ja. Also wieder Nerd, wie soll man sagen, sprachliche Präzision, Nerdtum von, verstanden.
Naja, ist schon wichtig, ne? Also nur wenn man das beschreiben kann und unterscheiden kann, da kann man drauf rumdenken, ne? Also ich finde das schon eine wichtige Voraussetzung. Wenn ich irgendwas von Statik erzähle, dann ist es ist nicht statisch, dann biege ich in die falsche Richtung beim Denken ab, ne? Also
guter Punkt.
Find ich valide, das zu präzisieren. Ja. Ja.
Und das hat 4 Jahre später der Niklas Luhmann, jetzt kommen wir schon langsam in unsere Gasse, hat das übernommen und er hat das, beschrieb den Begriff der Homodynamik ja nicht, sondern hat sie von den zwei, also von Maturana und Varela übernommen. Was natürlich eh nach wie vor zu Streitereien führt, also die waren ja nicht so begeistert, aber er hat es schon in seine Beschreibung seiner autopoetischen sozialen Systeme übernommen. Also es ist schon Kern seiner Theorie, also das Gesetz der Lebensfähigkeit, also im Wort die Autopoiesis, ne, die Reproduktion, die sich dann halt durch die Kommunikation über Differenz zu ihrer Umwelt selbst erhalten und fortbestehen. Ne. Genau, und zum Abschluss würde ich sagen, da könnt ihr mir vielleicht widersprechen, dass 2006, wie der Dr. Gerhard Wohland ja seine Beobachtungen niedergeschrieben hat, diese dynamikrobusten Strukturen, eigentlich erstmalig, sage ich mal, dieses ganze Theoriekonstrukt, ne, also bis jetzt waren wir eigentlich, bis auf den Takeshi Ono, ja natürlich, der hat das auch angewendet, aber der hat es halt unbewusst angewandt, also sondern das war der Erste, der das sozusagen so beschrieben hat, auf Wirtschaftsorganisationen und Wirtschaftsorganisationen umgelegt hat. Ne? Also die, sozusagen, er hat ja jahrelang Unternehmen unter hohem Marktdruck hat er beobachtet, die halt Strukturen entwickelt haben, die sozusagen permanent die Varietät, also die Vielfalt vom Markt nicht nur absorbieren können, ja, sondern auch erzeugen können. Mhm. Genau. Was ich mir vielleicht noch abschließe, also ziemlich lange Einleitung heute, was ich mir dann noch gefragt habe, warum hat das eigentlich zu so einer späten Entwicklung geführt, weil ja also späten Entwicklung im Sinne von, dass wir diese Selbstorganisation, die was auf der Autopoiesis aufbaut und der Homodynamik, so spät eigentlich in die Wirtschaftstheorien oder Organisationstheorien Einzug gehalten. Und warum haben wir das nicht viel früher aufgegriffen, gleich damals? Und da ist meine These, dass einfach das dominierende mechanistische Paradigma in der Wissenschaft einfach das verhindert hat. Ja, also es war einfach 1850, industrielle Revolution, sind ganz stark die zivilen Ingenieure, die haben halt einfach dieses mechanistische Denken gehabt und haben halt einfach begonnen, einfach Organisationen und Wirtschaftstheorien zu schreiben. Also man denke an Frederick Winslow Taylor oder in Leon Valras, also der was ja das Gleichgewichtsdings dabei, da wie heißt das, der neoklassischen Ökonomie beschrieben hat. Also ich glaube, das ist dann dieser Entwicklung, die was halt dann der Wohland 2006 ja damals als Einzelgänger aufgegriffen hat, ist das, darum hat das so lange gedauert, denke ich auch. Ja. Weil halt einfach diese, und somit wurden einfach diese ganzen Phänomene, die was mit Selbstorganisation in Verbindung stehen, einfach ignoriert. Das ist jetzt so meine These, ja. Weil es einfach in dieses mechanistische Weltbild hat, halt nicht reinpasst. Ja.
Ja, Ja, oder wenn wir jetzt auf die, du hast ja von den lebenden Systemen gesprochen, ne? Jetzt kommt mir natürlich direkt das Viable System Model wieder in den Sinn, wo es ja auch darum geht, die Vielfalt und die Absorption dieser Vielfalt so zu designen, damit eben ein lebensfähiges Organisation möglich wird. Die Frage ist ja, wo wird diese Varietät absorbiert, ne? Und wenn es früher möglich war über jetzt Managementpraktiken, ne, über starke Komplexität, Ignoranz, diese Varietät zu absorbieren und man ist damit erfolgreich gewesen, dann passt das ja. Ist ja auch eine Funktion, ne? Ist ja nicht schlecht. Hat nur damals halt ausgereicht. Also wenn ich jetzt ins Viable System Model gehe, wäre das halt wahrscheinlich dann einfach auf Level 3 vermutlich, ne? Also dass einfach über Management und Koordination genug Varietät, die erzeugt wurde, absorbiert werden konnte. Fertig aus.
Genau, passt eigentlich auch ganz dort rein. Und das würde dann auch erklären, warum das Viable System Model, sage ich, zum Zeitpunkt, wo es beschrieben wurde, einfach gar nicht so relevant war. Weil einfach gar nicht so viel Varietät da war. Oder wie du gut beschrieben hast, dass das ausgereicht hat, was Management an Varietät absorbiert hat, das hat ausgereicht, ja.
Ja. Für mich wäre es noch interessant, im nächsten Schritt mal kurz noch eine weitere Abgrenzung zu machen. Wir haben jetzt viele Begriffe durcheinander gebracht, ne? Also ich habe jetzt im Kopf Selbstregulation, wir haben von Selbstorganisation gesprochen. Es gibt noch Selbstmanagement, da spricht irgendwie der Scrum Guide von, dass wir da einmal mal kurz gucken, ist das eigentlich alles das Gleiche oder gibt es da auch nochmal eine Unterscheidung?
Also für mich ist klar, aber vielleicht für die Zuhörer nicht so ganz. Also was denkst du, Martin? Also wenn ich von Selbstorganisation spreche, habe ich einfach ein ganz klares Bild. Das ist sozusagen die Absorbierung der Vielfalt von außen, von einem lebenden oder Leben voraussetzenden System. Ja. Das heißt, das ist da. Also sobald etwas lebt, ist es selbst organisiert, sonst könnte es nicht leben. Und die anderen Begriffe adressieren ja etwas, ich glaube schon Spezifisches, oder?
Ja, wenn du es bei Scrum und diese ganzen Agile und so dir anschaust, ich meine, dahinter liegt der Verdacht einer Führungskraft, dass wenn man das Team mal machen lässt, dass es dann schon wird. Ja, also das ist so die Hoffnung, die da mitschwingt. Und ich glaube, die nötigen Voraussetzungen dafür, für diese Selbstorganisation, die sind gar nicht benannt. Also da gibt es einen Haufen Regeln und Struktur und macht das und macht dies und Rollendefinitionen, aber die Voraussetzungen im Kern, glaube ich, sind nicht bewusst benannt und entstehen wahrscheinlich zufällig. Ja? Also Gerhard Wohland sagt das auch, ne? Also wenn ein Team selbst organisiert mit dem Fokus auf ein gemeinsam zu lösendes Problem zusammenarbeitet, da entsteht immer so was Ähnliches wie Scrum, sagt er. Ne? Also das ist wahrscheinlich ein Zufallsprodukt aus dieser Konstellation.
Das adressiert ja wieder einen neuen nächsten Begriff, um die Verwirrung zu vollenden, nämlich Order from Noise. Das heißt, es steht selbstorganisiert Ordnung aus dem Nichts. Mhm. So wie Geld aus dem Nichts entsteht strukturierte Arbeit aus dem Nichts. Ja.
Gut, also können wir auch jetzt meinetwegen dabei belassen. Für mich war nur vor allen Dingen die Abgrenzung wichtig zum Begriff Selbstregulation. Ich glaube aber jetzt, was ihr so gesagt habt, Selbstregulation ist ein Spezialfall. Also du brauchst Selbstregulation, um sowas wie Selbstorganisation zu haben. Es braucht aber noch mehr darüber hinaus.
Naja, also mein Gehirn würde mir jetzt sagen, Selbstregulation ist der Teil in der Homöodynamik, so wie es der Ashby beschrieben hat, nämlich Feedbackschleife 1.
Ja.
Es trifft etwas aufs System und das System reagiert autonom. Also so wie die Außentemperatur trifft auf meinen biologischen Körper und der regelt das selbst. Das wäre der Teil davon. Aber da habe ich noch nicht den Teil beschrieben, der Varietät, also neue Varietät absorbiert und quasi, wo ein System schlauer wird. Man nennt das Emergenz, oder? Diese emergente Eigenschaft beschreibt das ja noch nicht mit.
Ja. Gut, dann gehen wir doch einfach weiter, weil die nächste Frage ist ja jetzt spannenderweise, zum Teil hast du schon angesprochen, Alex, ne, aber wie kann man das denn jetzt beobachten? Also Selbstregulation. Was wäre ein Fall von Selbstregulation, wie diese sich das beobachten?
Natürlich, was tun wir jetzt mit diesem Theoriequark? Ja, also man kann jetzt nicht, man will ja dann irgendwo dann etwas beobachten und besser verstehen und dann richtige Entscheidungen treffen. Manche wollen das, ja, in Organisationen.
Manche nicht, aber genau, wir wollen nicht, das.
Ja. Aber wenn man das will, habe ich ein Beispiel mit, erst der Kybernetik, also es kommt nicht von mir, aber es veranschaulicht eben diese, die Feedbackschleife 1 und 2, wie es beschrieben ist vom Ross Ashby. Stellen wir uns einfach vor, wir haben eine Organisation, also wir drei haben eine Firma, bleiben wir bei normalen Namen, wir haben eine Firma und das ist eine Möbelbaufirma und die Möbelbaufirma hat produziert drei Schränke, einen kleinen, einen mittleren und einen großen. Das ist unsere Auswahl, wir haben drei Schränke und den gibt es noch, also das wäre die Varietät von drei, ne? Also man kann einen kleinen und einen mittleren und einen großen und nachdem ja unsere Kunden nicht farbenblind sind, bieten wir sie dann in drei Farben an, in Rot, Grün und in Blau. Das heißt, wenn ein Kunde zu uns kommt und er bestellt einen kleinen Kasten, sage ich ihm Rot, Grün oder Blau, sagt er Blau, passt. Die Varietät, also quasi die Varietät, was von außen hereindrängt, kann ich in dem Moment ausgleichen. Für das bilde ich dann eine operative Einheit, also ich bilde gar nichts aus, sondern es bildet sich oder es muss sich eine operative Einheit gebildet haben, die diese Varietät absorbieren kann. Also da gibt es dann Leute, die schnappen den kleinen Kasten, womöglich bauen wir ihn auch selbst, ja. Der wird blau lackiert, vielleicht ist er auch am Lager, je nachdem, welche Prozesse, also Operatoren dann ablaufen. Und ein paar Tage später ist es beim Kunden. Das heißt, wir haben quasi diese Homodynamik hat für Gleichgewicht gesorgt. Genau, dann kommt die nächste Bestellung. Wir bestellen einen mittelgroßen Kasten in der Farbe Grün. Die operativen Einheiten, die das durchführen, sagen, kein Problem. Wir können das ausgleichen. Also wir sind in der Feedback-Schleife 1 jetzt gerade eigentlich. Ne? Ob das jetzt auf Lager steht oder sofort produziert wird, kommt immer wieder, sind andere Faktoren, aber ich kann das sofort ausgleichen. So gesehen sind wir lebensfähig, ne? Aber wir lernen nichts dabei. Wie lernt man? Natürlich, jetzt kommt ein Kunde und sagt, ich hätte gerne einen kleinen Kasten in Lila. Jetzt stehen natürlich die Operatoren vor einem Problem, weil Lila kommt im Regulativ nicht vor. Also das wird jetzt im VSM-Modell wird jetzt das Dreieck sein, da schaue ich dann nach, meine Regeln. So, die gibt es nicht, die Regel Lila.
Jetzt haben wir ein Problem.
Jetzt können wir das ist unser Blutdruck geht hoch, ne? Also die Körpertemperatur geht hoch und das befindet sich außerhalb der gesetzten Variablen. Lila gibt es nicht. Was machen wir?
Das heißt, jetzt wäre die Varietät, die an
jetzt geht die eigentlich in die Umwelt,
genau, die an uns herangetragen wird, ist höher als das, was ich eigentlich intern abbilden kann.
Und jetzt schaltet ein lebensfähiges System in die Feedbackschleife 2 ein und aktiviert, sozusagen, ich würde sagen, das Management-System. Ja, weil ich schaue zuerst bei den Regeln nach, gibt es nicht. Dann schaue ich zum Management-System nach. Und das Management-System hat mehrere Möglichkeiten, weil das entscheidet ja. Da werden jetzt Entscheidungen getroffen. In dem Fall würde ich sagen, ich kann die Entscheidung treffen, das machen wir nicht. Ja? Ich sage, der bestellt einmal im Jahr. Jetzt werden wir viel extra Farbe kaufen, sage ich, nein, das machen wir nicht. Die zweite Möglichkeit ist, ich entscheide, das ist ein guter Kunde, der bestellt jede Woche. Sage ich, du, Franz, geh ins Bauhaus, hol 2 Liter Lila. Das machen wir jetzt. Ja.
Hier sind 50 Euro. Viel Spaß damit. Nicht alles auf einmal ausgeben.
Ja. Genau. Und die dritte Möglichkeit wäre dann zusätzlich, dass ich sage, ich schaue mir jetzt den Markt an. Ja, ich kaufe mir mal die Vogue oder was auch immer, mache eine Beobachtung und sage, hey, lila ist die Farbe des Jahres. Ja, alle sind lila. Hey, Leute, das nehmen wir auf, das bieten wir an. Also wir erhöhen unsere Varietät permanent. Und das wären so jetzt die drei Möglichkeiten vom System 2, sozusagen Feedback-Schleife 2, eben diese Varietät auszugleichen. Wichtig ist jetzt, denke ich, für mich als Beobachter in einer Firma, wo diese Entscheidungen getroffen werden. Also ich habe natürlich die Spielregeln und ich habe das Management und die Operatoren, ich habe immer dieses Dreieck. Jetzt muss ich dann beobachten, wo ist das angesiedelt? Bin ich, also kann ich als Person vom Operator, ne, zum Manager wechseln, also kann ich Rollen wechseln und das selbst entscheiden. Wir würden jetzt sagen, bin an der Peripherie und sage, Franz, kauf die Farbe, wir haben ein Budget von 500 Euro pro Monat, wir können das. Oder muss ich einen Bestellantrag aufgeben? Also wo liegt diese Entscheidung? Und kriege Antwort nach 3 Monaten. Ja, habe ich einen Kunden schon verloren. Ist die Farbe des Jahres nicht mehr lila.
Ja. Ja. Ganz entscheidend finde ich hier aber, dass natürlich da gewisse Rahmenbedingungen vorherrschen müssen in so einer Firma, dass das passieren kann. Also in einem Szenario, wo jetzt der Mitarbeiter vor Ort total zu 100% ausgelastet ist, hat er gar keine Zeit zum Baumarkt zu gehen, ja? Weil er sonst die andere Arbeit mit den anderen Schränken nicht fertig kriegt. Ne? Das heißt also, Varietät, wenn die steigt, dann bedingt es immer eine quasi geplante Unterauslastung des Systems, damit es reagieren kann drauf. Sonst kann es nämlich gar nicht reagieren. Und je höher die Varietät ist, desto schlimmer wird die ganze Soße. Ne? Also wenn es jetzt nur eine Farbänderung ist, wenn es noch eine andere Größe wäre und vielleicht noch eine andere Form, dann ist die Varietät noch größer. Dann brauche ich noch mehr Puffer im Team, um in den Fall, dass ich das abbilden möchte, das zu entscheiden. Und Organisationen, und das kann man ja beobachten, ne, die sehr, sehr wenig Puffer haben, die entscheiden sich dann häufig dafür zu sagen, nee, machen wir nicht. Warum? Übrigens nicht aus einer strategischen Überlegung, weil die Farbe lila wäre, die Trendfarbe, sondern aus einer ganz anderen Überlegung, dass sie gar nicht die Kapazitäten haben, das abzubilden. Ja. Und das führt natürlich dann zum Untergang des Unternehmens, weil alle anderen machen es nämlich.
Genau. Das heißt, ich kombiniere einerseits die Beobachtung, also ich schaue mal, was operativ an der Peripherie, würde ich jetzt sagen, prompt abgearbeitet werden kann über System 1, zack, zack. Dann beobachte ich, wenn eben auf System 1 eine Störung trifft, die was nicht ausgleichen kann, wie lang dauert die Entscheidung, also diese drei Möglichkeiten, ich mache es nicht, ich mache es temporär, ich mache es dauerhaft. Das wäre dann die zweite Beobachtung, wie lange dauert das bis zur Entscheidung? Ein Jahr, bis die Farbe lila nicht mehr die Farbe des Jahres ist. Weil wenn ich mich entscheide, dass ich es dauerhaft aufnehme, kann ich ja beobachten, wie lange dauert es, bis diese Regel manifestiert ist. Also bis das von, man muss ja schauen, dass das ja im Regelbuch festgehalten wird, wenn neue Mitarbeiter kommen, da sagen, ja, lila ist Standardware. Ne? Plus das, was der Martin beschrieben hat, das würde jetzt sagen, die Warteschlangentheorie oder die also quasi die Auslastung messen. Weil was nutzt es mir als Manager? Sage, ich kann alles entscheiden, ich habe mein Budget, wir sind eine tolle Truppe. Wir sind sozusagen, ich habe alle drei, diese drei Komponenten der Operatoren, Entscheidung und Regulative, sage ich mal, in meinem Team, somit wäre ich eine lebensfähige Einheit. Ne? Das ist dann die kleinste Form der Selbstorganisation, ein lebensfähiges System. Weil es beinhaltet alles, was ein lebensfähiges System. Das würde dann sozusagen als funktionale Selbstorganisation bezeichnen. Oder brauche ich die ganze Firma dazu, um das kleinste lebensfähige System zu beschreiben? Und dann schaue ich mal an, wie sind wir ausgelastet? Was nutzt mir das, wenn ich es tun könnte, wenn ich es nicht kann?
Ja. Das ist jetzt aber auch noch insofern ein echt gutes Beispiel, eigentlich sehr plakativ, weil jetzt das Beispiel mit, wir haben drei verschiedene Schrankgrößen und jetzt kommt einfach noch eine Farbe hinzu, ist jetzt etwas, was eine operative Einheit theoretisch ohne weiteren Schaden einfach entscheiden könnte. Ja, wir gehen in den Laden, wir kaufen das, fertig. Angenommen aber, der Kunde kommt jetzt und sagt, er will jetzt noch eine vierte Schrankgröße oder er will eine Kombination aus groß und klein und auch in einer anderen Farbe. dann ist es schon wieder sinnvoll zu gucken, ob das überhaupt sinnvoll entscheidbar wäre auf Teamebene, weil es eventuell ja Abhängigkeiten zu den anderen operativen Einheiten gäbe. Ne? Also jetzt immer wieder voll im Viable System Model zu gucken, ab welcher, oder andersrum, es ist total sinnvoll, eine normative bzw. eine koordinierende Management-Funktion zu haben, die sozusagen über alle Systeme hinweg ein Optimum probiert zu finden. Also nur wenn jetzt eine operative Einheit sagt, ich kenne den Franz gut und deswegen mache ich ihm jetzt einen Schrank, kann das natürlich negative Konsequenzen für die Gesamtorganisation haben. Ne? Also das wäre etwas, was man überhaupt nicht will, dass es in diesem Team entschieden wird. Macht das Ding lila, meinetwegen, okay, aber ein komplett neues Produkt jetzt auf den Markt zu bringen, können wir nicht einfach machen, weil eben andere Einheiten damit in Verbindung stehen, zum Beispiel.
Genau. Da, ja. Da würde ich wieder Unterscheidung jetzt nutzen vom Gerhard, nämlich die Unterscheidung zwischen Aufgabe und Problem. Also ist es, ein Problem ist ja nur dann ein Problem, wenn es ein nicht ignorierbarer Reiz von außen ist. Den, wenn ich ihn ignoriere, geht es der Organisation schlechter. Also würde, so wie es das jetzt du beschrieben hast, also die Auslastung passt, ich kann entscheiden und ich entscheide, dass ich für den Franz das mache. Dann muss die Entscheidung auf Basis ja, dieser Logik getroffen werden. Also ich habe es natürlich in meiner Erklärung schon mit eingebaut. Wir machen es einmal für den Kunden, weil er ein Dauerkunde ist. Wenn er nur einmal im Jahr bestellt, machen wir das nicht. Das heißt, die Entscheidung beinhaltet eigentlich schon, soll ich sagen, an sinnvollen eine sinnvolle Reaktion, weil es die Lebensfähigkeit der Organisation schützt.
Ja.
Weil jede Entscheidung, was ich als Organisation treffe, fühlt sich so an, als würde ich sie treffen, hat aber eigentlich die Konkurrenz getroffen. Ich muss ja reagieren.
Ja, das ist die Komplexität, auf die ich reagieren muss. Ne? Also der Markt macht jetzt irgendwas mit Lila und das ist eine Varietät, die auf mich zukommt oder eine Komplexität und auf die muss ich jetzt reagieren, damit ich damit weiter agieren kann. Das heißt, ich muss mich angleichen in der Varietät. Ja, guter Punkt.
Gut, aber jetzt als Konsequenz, um da jetzt wieder einen Schritt weiter zu gehen, wir sind ja eingestiegen mit der provokanten These, Selbstorganisation gibt es ja gar nicht, ne? Oder Mythos-Selbstorganisation. Und jetzt wären wir an dem Punkt nach deinen wieder sehr guten Erläuterungen, Alex, dass wir sagen, Selbstorganisation ist die Norm. Ne? Also es ist nicht herstellungsfähig, es ist sozusagen die Norm, weil sich die Umwelt ständig ändert und in solchen dynamischen sozialen Systemen ist das, was sich automatisch einstellt.
Genau, das ist so eine, wie könnte man es anders bezeichnen, so eine innenliegende Eigenschaft von Leben. Vom biologischen, psychischen Leben. Pflanz, Tier, Mensch,
Organisation.
Und Leben voraussetzenden Systemen. Also das ist jetzt die Unterscheidung, was ja dann der Luhmann macht. Dass er sagt, was haben wir als Leben voraussetzende Systeme, was ist mein Spickzettel? Die Interaktionssysteme, also so wie Kommunikation unter Anwesenden, so wie wir. Organisationen, ne? Quasi mit Ziel und Zweck und Mitgliedschaft und Gesellschaft. Ja, das wäre dann das größte soziale System. Und sobald sowas entsteht, ist das drin. Sonst könnte es nicht entstehen.
Wenn das immer entsteht, dann ist es ja immer da. Dann kann ich es dann auch kaputt machen? Zerstören? Und wenn ja, wie? Gilt da das Gleiche, dass ich dann quasi so ein System nur durch Zerstörung kausal beeinflussen kann? Geht das da auch?
Das ist eine gute Frage. Also wenn ich zum Beispiel einen Computer zerlege, kann ich ihn wieder zusammenbauen. Wenn ich das kann, ist nicht lebensfähig, sozusagen. Aber wenn man mich zerlegen würde und dann wieder, das funktioniert nicht, oder?
Ja, und ich glaub, können wir nicht beamen, gell? Aber ja.
Wenn man meine Selbstorganisation zerstört, eigentlich, oder? Also wenn mein Leben oder Leben voraussetzendes System zerlegt auf seine Einzelteile, verschwindet die Selbstorganisation.
Das heißt, indem ich quasi Abteilungen einführe, also Arbeit zerlege, habe ich quasi Selbstorganisation kaputt gemacht, oder? Wäre das dann der Rückschluss?
Über das habe ich auch kurz nachgedacht.
Ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir wieder auf die spannenden Themen, auch die wir schon mit den anderen Gästen hatten, ne, jetzt gerade Tim Richter zum Beispiel, also das ganze Thema Paradoxie. Weil eine Organisation existiert ja, um Arbeitsteilung zu machen. Ne? Also da ist ja auch eine Funktion dahinter. Gleichzeitig, ne, es gibt keine Entscheidung ohne Konsequenzen beziehungsweise ohne Verlierer, hast du immer etwas auf der Nachteilseite. Und in dem Fall, wenn du Abteilungen einführst, die total sinnvoll sind wegen Arbeitsteilung und um Effizienz zu steigern, hast du damit natürlich die Fähigkeit, Selbstorganisation zu betreiben, reduziert. Ich würde sagen, sie ist nicht zerstört, aber sie ist zumindest unterbunden oder reduziert.
Das System, das die Selbstorganisation dann leisten kann, wird größer. Also sobald ich Arbeitsteilung einführe, wird die kleinste lebensfähige Einheit durch Fremdsteuerung, ist dann ja nicht mehr lebensfähig. Das heißt, die braucht 2, 3 Einheiten, um wieder das kleinstmögliche, lebensfähige, selbstorganisierte System zu beschreiben.
Autopoetisch, ja.
Genau. Und irgendwo muss dann eins überbleiben, das ist halt die ganze Organisation. Aber ich denke mal, das ist dann die trägste Organisation der Welt. Also wenn ich sozusagen alle brauche in der Firma, damit ich eine Entscheidung treffen kann.
Genau, um in deinem Beispiel zu bleiben, Martin, kann man jetzt ja sagen, die Abteilung kann natürlich selbst organisiert sein, aber halt nur in ihrer lokalen Rationalität, wie Stefan Kühl jetzt, glaube ich, sagen würde. Und dementsprechend braucht es ja dann wieder, um jetzt den Link zum Viable System Model zu machen, eine übergreifende koordinierende Einheit, die dann eben die verschiedenen Selbstorganisationen zusammenbringt. Jetzt zum Beispiel beim Körper, ne? Das ist ja auch ganz bekannt. Wenn die Hand auf die Herdplatte kommt, reagiert die Hand, nicht der Kopf. Der Kopf überprüft nur noch, ob die Reaktion korrekt war. So, ne? Und das brauchst du dann in der Organisation auch. Du brauchst schon immer noch ein Zentrum, das sozusagen die selbstorganisierenden, ausgeführten Operationen in der Peripherie koordiniert und zumindest bestätigt oder sanktioniert, wenn etwas halt nicht so war, wie es eigentlich für das Gesamtsystem optimal gewesen wäre.
Ja, also es braucht Selbstorganisation eigentlich auch Führung, ne?
Genau, das ist die Konsequenz daraus, ja.
Genau, das wäre dann die Funktion, ich habe es jetzt Management genannt, ja, also quasi das Entscheidungsquadrat, das wäre dann die Führung, würden wir jetzt sagen. Du brauchst zumindest eine Person in der Firma, eine muss überbleiben, die diese Funktion übernimmt.
Ja. Ich meine, die andere spannende These, die wir auch aufgestellt haben oder die man jetzt aufstellen kann, ist ja, dass es, oder ich fange noch mal einen Schritt weiter vorne an, die Grundüberlegung, die systemtheoretische Überlegung ist ja, dass man wechselt von der Unterscheidung Teil-Ganzes zu System-Umwelt. Ja, das hattest du ja anfänglich auch beschrieben, Alex. Und jetzt sagen wir, der nächste Schritt ist, daraus entsteht eigentlich, dass es keine statische Umwelt für größere Organisationen geben kann, weil sie entstehen ja nur, um die Varietät um Vielfalt aus dieser Umwelt zu bedienen. Ja, also die Frage ist ja, braucht man überhaupt Selbstorganisation? Und die Antwort ist ja, das ist, wie wir gerade eben auch schon mal gesagt haben, eine notwendige Konsequenz daraus, weil sobald du eine Organisation gründest, die ein Problem am Markt bedient, ist deine Umwelt nicht statisch und dadurch entsteht automatisch im System eine Fähigkeit, die sich Selbstorganisation nennt.
Ich würde sogar sagen, dass braucht man Selbstorganisation eigentlich eine falsche Frage ist, obwohl sie richtig klingt. Ja.
Das heißt, die ist immer da, ne? Das heißt, wenn man jetzt irgendwie einen Konzernboss fragen würde, du, wie sieht es denn aus, hast du Selbstorganisation? Ja, das ist ein Problem, die haben wir nicht. Kannst du uns helfen, die herzustellen? Dann müsste man ihm eigentlich sagen, du, die gibt es bei dir schon, sonst gäbe es dich nicht.
Ja. Oder also andersrum, das, ne, destruktiv formuliert, wenn es eine statische Umwelt gäbe, bräuchte es keine Organisation. Weil dann kannst du es automatisieren. Dann hast du einfach einen vollautomatisierbaren Fluss, Regelkreislauf, Thema ist erledigt.
Ja. Ja gut, das war das Konzept von Taylor. Ne? Der hat einfach diese Varietät, die es gab, ignoriert. Die konnte er ignorieren aufgrund der Marktsituation. Ne?
Ja. Genau, also der Markt sorgt eigentlich dafür, dass eine Differenzlosigkeit nie eintritt. Also es gibt immer irgendwen da draußen, der macht die Dinge anders, wie es wir geplant haben, wie es wir unsere Regeln festgeschrieben haben. Das heißt, das tritt nicht ein. Und wenn dann doch eine Differenzlosigkeit eintritt, also fehlt eigentlich ein Teil der Umwelt und das Unternehmen stirbt. Also wenn ich bin Organisation und ich habe keinen Markt mehr. Ja, wenn ich keinen Markt habe, kann ich einfach, fehlt mir einfach diese Ausdifferenzierung und ich wäre dann vom Finanzamt zugesperrt. Ne? Man wird entsorgt.
Das heißt, um das jetzt bis hierhin mal zusammenzufassen, für mich heißt das, wir sagen, wir sind eingefangen mit der These Mythos Selbstorganisation. Selbstorganisation gibt es eigentlich gar nicht, weil Selbstorganisation kann nicht hergestellt werden. Sie ist quasi, wir sagen, es ist eine Systemeigenschaft, ist eine Konsequenz aus der System-Umwelt-Differenz. Aber, und das ist jetzt sozusagen das neue Denkangebot, was wir machen, sie kann nur unterbunden werden. Wenn ich mich also über meine Firma über fehlende Selbstorganisation oder mangelnde Selbstorganisation beschwere, heißt das eigentlich, ich habe irgendwas gemacht, um sie zu unterbinden, weil eigentlich wäre sie da. Das ist sozusagen jetzt der Perspektivwechsel, den wir anbieten wollen.
Und das sind sowas wie zu viele Regeln oder irgendwelche Abteilungen, die regelbasiert sehr stark arbeiten. Genau, das wäre
bei unserer Firma da jetzt wieder Möbelbau, wer würde es die Regel geben? Es gibt nur Rot, Grün, Blau, klein, mittel, groß, Punkt.
Ja, kann normativ entschieden werden.
Das heißt, ja, und das Gefährliche an der Sache ist der Punkt. Ne?
Und Punkt. Also. Und über was man reden kann, ist, dass wir sagen, hey, wir nehmen neue Farben auf. Und vor allem, wie funktioniert das dann? Über das kann man sich dann unterhalten. Aber ich brauche das, was da ist, lebt ja schon. Ja? Und nachdem die Organisation noch da ist, dürfte sie ja noch genug absorbieren. Sie dürfte wahrscheinlich darunter leiden, an dieser hereinströmenden Varietät, weil die Konkurrenz irgendwie schlauer und besser macht, aber sie sind noch da. Also sie haben noch genug Selbstorganisation, oder anders formuliert, sie haben noch nicht genug Selbstorganisation unterbunden, sodass sie noch leben. Ja. Und eigentlich, und so mache ich jetzt das, ich mache das auch schon seit vielen Jahren, ich weiß, dass sie da ist, ich brauche nur beobachten und schaue mir einfach nur die Varietäten an. Ich schaue, wie wird was entschieden, wie ist die Auslastung, wie es der Martin beschrieben hat. Ich nutze da heute halt eben die Warteschlangentheorie, schaue mir da wirklich einzelne Wertströme an und Optimalauslastung ist irgendwie bei 50%, ne? Das ist die perfekte Welt. Kritischer Wert wäre bei mir dann ab 70%, ne? Dann geht es exponentiell hoch. Solche Dinge, das kann man beobachten. Aber man muss sozusagen den Menschen, die in dieser Selbstorganisation jeden Tag zurechtkommen, nichts antrainieren. Man muss ihnen nichts beibringen. Ein Mensch ist ja, wie ich es ja beschrieben habe, das beste Beispiel für ein lebensfähiges, selbstorganisiertes System. Das ist wie wenn ein Fisch lerne, im Wasser zu schwimmen. Das ist
eigentlich lustig, ne? Wenn ich das dem Menschen vorwerfe, dass er keine Selbstorganisation kann, dann werfe ich dem biologischen System, also wo das steht vor mir und lebt, ja, das ist der Beweis der Selbstorganisation, ja, steht vor mir und dem tue ich vorwerfen, er ist nicht selbstorganisiert. Das ist schon irgendwie komisch, ja. Ja. Und wir wissen es ja auch in der Organisationsperspektive, die gehen dann raus aus der Firma und leiten einen Sportverein mit 500 Leuten, ne? Also, ja. Und Cashflow positiv, ne? Also, das kennen wir, das Phänomen,
ja. Um das jetzt hier auch nochmal einmal explizit noch auszusprechen, wir haben es jetzt schon mehrfach irgendwie erwähnt, aber als Systemtheoretiker, wenn wir uns jetzt einfach mal so bezeichnen wollen, denken wir oft gerne in Funktionen. Ne? Mhm. Also welche Funktion übernimmt eigentlich die Selbstorganisation? Und hier einfach, um es eben explizit mal zu benennen, ist halt eben die Absorption von Vielfalt oder Absorption von Varietät von der Umwelteinflüsse, um es etwas technischer auszudrücken. Ja, das ist die Funktion, die Selbstorganisation übernimmt in einem System. So, Martin, sorry, ich habe dich unterbrochen.
Ja. Nee, also ich wollte mal auf die Rahmenbedingungen zurück. Ne? Also die braucht, wie du schon sagst, Alex, ne? Du brauchst einen entsprechenden Auslastungspuffer und du brauchst halt auch nicht diese komplette Selbstüberlassung, wie sich schon eingebürgert hat als Begriff. Ja? Also dass ich sage, ja, macht mal, was ihr wollt, so, ja, passt schon. Ne? So, Also wenn man dann erwartet, dass dann was Gescheites rauskommt, das wäre schon sehr zufällig. Ne? Also eine gewisse Leitplanke, so ein bisschen eine Richtung, pass auf, unser Plan ist der, ne? So die Richtung, und in die Richtung dürft ihr euch was einfallen lassen. Das braucht's. Also das nennt sich dann Führung. Ne? Also das glaubt, das ist noch eine wichtige Rahmenbedingung für das, dass das gedeihen kann, dass das irgendwie erfolgreich sein kann. Ne? Weil die kann sich natürlich auch einstellen für, da fangen die auf einmal an, die Weihnachtsfeier zu organisieren, haben sie eine super Selbstorganisation, ist aber halt nicht wertschöpfungsorientiert. Ne? Also da muss man halt einfach ein bisschen aufpassen, auch in welche Richtung die laufen.
Ja? Das bringt mir an einen Punkt, David und Martin. Wir sind ja stark geprägt in unserer Gesellschaft durch Moral, also gut oder schlecht, ja. Also man merkt das ja immer wieder auf LinkedIn, wenn man liest, das ist alles so, das ist gut, und wenn du nicht dafür bist, ist das halt schlecht. Ja. Und somit hat sich das in der Diskussion, und Selbstorganisation kenne ich natürlich, da kann ja dann jeder machen, was er will. Das ist ja schlecht. Ne?
Ja, Selbstüberlassung.
Genau. Und dann, ich habe dann immer nachgedacht und sage, da habe ich keine Antworten gehabt. Ja, und ich sage mittlerweile schon, Selbstorganisation ist weder gut noch schlecht. Es ist eine Funktion. Ja. Kann sich natürlich auch irgendwo hinrichten, was wirtschaftlich nicht relevant ist. Also sind Organisationen in Schönheit gestorben, natürlich. Ja. Diesen Personen dann schon immer mitgebe, ist einfach diese externe Referenz. Ja, es muss sozusagen, es muss einen Reiz von außen adressieren. Weil die meisten Menschen sind mit dieser System-Umwelt-Differenz ja nicht, die haben das nicht so intus wie wir. Die beschreiben Organisation immer aus sich selbst. Also wenn man mit Personalexperten spricht oder mit Controllern, da endet die Beschreibung am bei der Eingangstür, da wird die Umwelt, also der Kunde, sind irgendwelche Zahlen, ja, aber die werden bei der Analyse und der Beobachtung nicht hereingenommen. Und das ist das, was ich dann immer mache, wenn ich über Selbstorganisation, also wenn die gut-böse Diskussion, dann hole ich einfach immer nur in den Markt herein, die Wertschöpfung, und dann bringe ich halt Ziel und Zweck. Ja. Dort Ziel und Zweck.
Also du sagst, das Argument kommt ja häufig von Menschen, die in dem Sinne keine Referenz zur Umwelt haben.
Ja.
Und deswegen von dieser Funktion eigentlich abgekapselt sind.
Na, in ihrer Ausbildung halt. Also die meisten Leute, die ich jetzt bin ich 50 Jahre alt und arbeite schon ein paar Jahre, und den meisten Menschen, die ich begegne, folgen halt der klassischen betriebswirtschaftlichen Sicht auf Organisationen. Was ist gut, was ist schlecht? Mechanisches Weltbild. Ja,
ja, oder also andersrum formuliert. Ja, genau. Also andersrum formuliert. Also die Frage ist: Simuliere ich eine Umwelt für mein Team oder hat das Team eine tatsächlich relevante Umwelt? So. Das meine ich.
Im Notfall simulieren. Oder. Das Nachbarteam fragen und fragen, wollt ihr das Umwelt herhalten?
Genau, aber das Argument, dass sie ja dann machen können, was sie wollen, ist dann eben von Leuten, die in der Regel eine Umwelt für ihr Team simulieren müssen. Dann entstehen solche Diskussionen. Wenn du jetzt ein Team nimmst, wie jetzt in unserem Beispiel mit der Firma, ne, die einfach selber entscheiden können, hey, Franz kommt, ich will einen lila Schrank haben, und die das einfach machen, die würden überhaupt nicht auf die Idee kommen, dieses Argument anzubringen. Weil die eben durch die Umwelt erzogen werden.
Korrekt, ja.
Ja. Mhm. Da wären wir wieder beim Reinhard Sprenger, ne, der ja sagt, also die Führungskraft hat ja einen Störungsauftrag. Ne? Also diese Simulation der Farbe, das könntest du als Führungskraft einfach mal machen. Ne? Einfach mal sagen, so, jetzt ist Wiesenwoche demnächst, wir hätten gern ein blau-weißes Karo-Muster. Bitte ab sofort alle Schränke in Karo-Dings. Sucht einfach mal die Karo-Farbe im Laden. Wie kriegt ihr das hin? Ne?
Okay, aber vielleicht noch ganz kurz dran, weil wir lachen drüber, aber in großen Konzernen, ich glaube, muss man das abliefern, man muss das machen, weil sonst drehen da die Leute ja durch, oder? Also schon allein als Gründe des Wohlbefindens ist wichtig, dass man Umwelt simuliert, weil es gibt ja, also ich habe einmal in zwei Konzernen gearbeitet, da gibt es Teams, da gibt es Menschen, die kommen von der Schule dorthin arbeiten und die haben noch nie einen Kunden gesehen, noch nie eine Umwelt.
Ja, da ist dieser Störungsauftrag umso wichtiger, auf jeden Fall.
Die sind zufrieden, ja.
Ja.
Also
kleinen, größeren Organisationen ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch größer, dass sich solche Einheiten bilden, die abgekapselt sind. Das ist, würde ich sagen, ist ein statistisches Phänomen.
Gut, die konstruieren sich ihren eigenen simulierten Kunden, ne? Also wenn du dann so Konzernen reingehst und das Wort Kunde verwendest, dann wird meistens immer die Nachbarabteilung gemeint, für die sie was arbeiten. Ja, also die bauen sich quasi selbst ihre Simulation durch ihre verbale Konstruktion des Wortes Kunde.
Da würde jetzt wieder dieses gut-schlecht hereinnehmen und sagen, das ist schlechte Selbstorganisation. Die sind zwar gut organisiert, optisch, aber schlecht fürs Geschäft.
Weil ja. Also, zusammenfassend würde ich sagen, nach unserer langen, spannenden Diskussion, wir sagen, die Erkenntnis ist jetzt, Selbstorganisation kann nicht hergestellt werden, sondern nur gestört werden. Das ist sozusagen der neue Perspektivwechsel, den wir hier angeboten haben. Und als Beobachtungsgegenstand oder als Fragen, die man einfach mal mitgeben kann, ist ja dann eine Frage, ne, wo wird denn gestört? Also wenn ich Selbstorganisation nur stören kann, ist die Frage, wo kann ich meinen Suchscheinwerfer hinrichten, um zu gucken, wo es denn gestört wird? Wo passt die Varietät der Umwelt nicht mehr zum System? Oder ne, wo wird Vielfalt nicht in dem Sinne absorbiert, wie sie eigentlich hätte absorbiert werden können, um in dem Beispiel, unser plakatives Beispiel mit dem Tischler zu kommen. Und das heißt auch im Endeffekt, ohne jetzt unsere Rolle runterspielen zu wollen, aber eigentlich ist ja jeder Organisationsentwickler, oder? In der Organisation. Jeder hat den Einfluss oder kann zumindest das System irritieren. Ist ja auch mal eine positive Nachricht zum Abschluss, oder?
Genau.
Also, finde ich auch.
Jeder kann das.
Ja, dann sage ich vielen lieben Dank für die spannende historische Aufarbeitung, Alex, wieder und für eure Gedanken. Es hat mir wieder Spaß gemacht und dann freue ich mich auf die nächste Runde. Einmal Hirnrinde und wieder zurück. Und euch da draußen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Alles Gute. Ciao, ciao.
Tschüss. Ciao.
Das war der Podcast Wir müssen reden. Wenn du Fragen oder Feedback hast, melde dich gerne bei uns. Du erreichst uns auf LinkedIn über unsere Webseite wir-müssen-reden.net oder einfach per Mail an podcast@wir-müssen-reden.net.